Hallo zusammen, schönen guten Abend, jedenfalls von unserer Zeit aus. Und hallo Christian, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Flo und hallo da draußen.
Ja, Christian ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Flo, unser letzter Star Wars Cast hat Spaß gemacht. Und ich habe gesagt, ja, Christian, der hat auch mega Spaß, er hat mir auch mega Spaß gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, das machen wir nochmal. Und das letzte Mal haben wir über Spiele gesprochen, die noch kommen und so ein bisschen über die Zukunft der Star Wars-Spiele so ein bisschen gefachsimpelt und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir uns gedacht, jetzt machen wir es mal wieder so richtig oldschool-mäßig. Wir haben uns jeder vier Spiele rausgesucht, natürlich im Star Wars-Universum, die so quasi unsere Top-Lieblinge darstellen und die wollen wir uns heute gegenseitig vorstellen.
Genau. Ich glaube, wir haben es auch hingekriegt, dass wir
Ja.
keine Überschneidungen haben, meine ich. Von daher haben wir dann
Nee, wir hatten keine Überschneidung.
einen sehr reichhaltigen Podcast heute.
Richtig, aber jetzt bin ich so fies und klaue gleich mal eine Frage, die du mir eigentlich gestellt
Ja.
hast. Was war denn dein erstes Star Wars-Videospiel schlechthin?
Mein erstes war, meine ich, schlichtes Spiel namens Star Wars für den Game Boy damals. Das war die Umsetzung von Episode 4 an New Hope. Und ich habe noch so vage Erinnerungen dran. Der Game Boy war damals meine erste Konsole, mein erster Handheld überhaupt. Und ich hatte auch nur eine Handvoll Spiele. Da war eben Star Wars dabei. Man hat grob die Filmhandlung nachgespielt. Man startet auf Tatooine in der Rolle von Luke. Man hat tatsächlich so eine kleine offene Hub-Welt auf Tatooine mit verschiedenen Level. Da ist die Cantina drin. Da ist, ich meine, Ben Kenobi drin. Die Jawas sind drinnen und man cruist ein bisschen mit dem Landspeeder durch die Gegend. Ist tatsächlich auch ohne große, wie sagt man, ja, Hilfe gewesen. Also dass dir das Spiel jetzt sagt, geh jetzt dahin, geh dahin, geh dahin. Genau, du sammelst Kenobi auf, du sammelst die Droiden auf, du kriegst ein Lichtschwert, du triffst Han und fliegst dann auf den Todesstern, um Leia zu retten. Genau, alles schön 2D Side-Scroller, Plattformelemente und ja, Gegner, die du entweder mit dem Lichtschwert oder mit dem Blaster ausschaltest. Knackig, wie die Spiele damals eben auch waren. Was lustig ist, woran ich mich noch erinnern kann, dadurch, dass dir das Spiel auch nicht sagt, wo du hin musst, kannst auch gut und gerne passieren, dass du gewisse Sachen mal auslässt. Dann kann es dann zum Beispiel vorkommen, dass du dann ohne Laserschwert auf den Todesstern gehst. Und oder gegebenenfalls auch ohne Ben Kenobi, wenn ich mich richtig erinnere. Das macht das Spiel dann nicht unbedingt leichter, aber es ist eine lustige Möglichkeit gewesen. Aber dann stelle ich die Frage doch gerne zurück. Ah, eine Anmerkung, durchgespielt habe ich es tatsächlich nie. Aber dann,
Aber so typisch 90, ist so typischer 90er-Jahre-Spiel,
ja,
ne?
ziemlich.
Damals hat man dir ja wirklich nichts erklärt. Vielleicht hast du die Anleitung noch nicht richtig gelesen oder was auch immer, aber
Wahrscheinlich.
ja.
Was war denn dein erstes?
Ja, das ist jetzt die gute Frage, ob mir meine Erinnerung hier einen Streich spielen oder ob es das tatsächlich ist. Ich bin der Meinung, dass ich damals bei meinem Nachbarn oben in seinem Zimmer gesessen bin und der hat den C64. Und da gab es ein Star Wars-Spiel zu Episode 5. Und das bestand eigentlich nur darin, dass du die Schlacht von Hoth nachgespielt hast. Also dass du mit diesen Landgleitern oder diesen Landfliegern über
Snowspeeder,
die Oberfläche von Hoth, ja genau, über die Oberfläche von Hoth geflogen bist und auf sehr krude animierte AT-AT-Walker geschossen hast.
auch nicht schlecht.
Und das war es im Endeffekt auch schon, wie die C64-Spiele der damaligen Zeit waren. Die hatten einen Spielinhalt von 10 Minuten, 15 Minuten und dann waren sie durch, aber du hast sie halt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt und die waren halt bockig schwer. Aber das ist so das und das. Dass ich mich erinnere, zu erinnern glaube, wenn es das nicht gewesen sein sollte, dann war es Super Star Wars auf dem Super Nintendo. Also quasi das, was du für den Game Boy gespielt hast, nur linearer. Da hattest du nichts mit hier, irgendwie du kannst überall hinfliegen, sondern da bist du auch als Luke Skywalker am Anfang durch die Gegend geeiert. Musstest zwar auch mit einem Landspeeder irgendwo hinfahren, gleichzeitig hast du dann aber aus irgendwelchen Gründen den Java Sandcrawler infiltriert und hast dich nicht gesehen. Völlig bescheuert. Und da weiß ich nur, das war so bockschwer, dass ich das niemals selbst durchgespielt habe und Cheats verwenden musste. Ja, da habe ich gecheatet. Da habe ich mir schon Han Solo und Chewbacca für den ersten Level freigeschalten und das Lichtschwert und ich habe es trotzdem nicht geschafft, weil ich einfach zu schlecht war. Ja, aber das ist ja die Vergangenheit und jetzt gucken wir mal auf das Hier und Jetzt in Anführungszeichen, denn zumindest in meiner Liste sind zwei Spiele dabei, die schon, also eins ist wirklich deutlich älter, eins so mittelalt und ein neueres. Und dann habe ich noch eine Wildcard, weil ich mich noch nicht entscheiden konnte für mein viertes Spiel. Das mache ich nachher quasi on the fly.
Ja,
aber ich würde sagen, fang du doch mal an.
Gerne, also um es direkt schon mal vorwegzunehmen, ich glaube, bei meiner Liste ist kein Spiel jünger als 20.
Also alles Retro.
Ja, kann man sagen. Wir können ja gerne mal darauf, also später darauf eingehen, wie die Spielbarkeit heute ausschaut, ob es die Spiele noch gibt, in welcher Form und so weiter. Da ist bei mir auf jeden Fall noch der Fall, dass sie noch zu spielen sind, auch zum Teil neu aufgelegt. Genau, aber dann fangen wir direkt mal an und gehen relativ weit zurück in das Jahr 1999. Das Spiel gehörte zu meinen ersten PC-Spielen damals. Wir waren damals ein bisschen, ja, etwas später dran, was den ersten Heim-PC anging auf dem Land im schönen Unterfranken. Genau, das Spiel heißt Star Wars X-Wing Alliance. Gehört zur X-Wing-Reihe, ist der vierte Teil insgesamt nach X-Wing, nach TIE Fighter und nach X-Wing vs. TIE Fighter. Und ja, ist im Grunde eine Weltraumsimulation, eine Flugsimulation im Star Wars-Universum. Ja, kleiner Effekt am Anfang. Ich konnte das Spiel anfangs gar nicht spielen, weil es hatte zwingend einen Joystick vorausgesetzt, den ich nicht besaß. Den hat mir dann irgendwann ein Kumpel geliehen, mit dem ich das Spiel dann auch endlich mal zocken konnte. Und das Spiel hat tatsächlich einen Aspekt, der mir, sag mal, auch viele Star Wars Spiele im Speziellen ja nochmal deutlich aufwertet. Und zwar geht es so ein bisschen um die Immersion, wenn du dich einfach als Teil dieser Welt fühlst. Du musst jetzt noch nicht mal Superheld XY sein, der die Galaxis rettet, sondern wenn du einfach so ein bisschen das Gefühl von einem intergalaktischen Alltag hast, so um dich herum ist so ein bisschen Leben, die machen alle ihr eigenes Ding und du bist einfach nur ein Teil davon, ohne jetzt wirklich groß aus der Menge rauszustechen. Und das war bei X-Wing Alliance tatsächlich ein bisschen der Fall. Hast du es denn gespielt bestimmt, oder?
Ja, jetzt komme ich nämlich zu dem gleichen Punkt wie du. Ich habe das damals sehr aufmerksam verfolgt, auch in der GameStar und alles. Hab mich da mega drauf gefreut. Und dann war halt der Punkt, du hast einen Joystick gebraucht. Mhm. Und ich hatte keinen. Ich kannte niemanden, der einen hatte. Und ich habe es dann irgendwie niemals nachgeholt. Das ist so wirklich eine Lücke, über die ich echt ein bisschen traurig bin, dass ich die auch bis heute nicht nachgeholt habe. Und ich frage mich eigentlich jetzt gerade schon wieder, warum nicht? Denn ich habe immer nur gehört, wie grandios das Spiel ist. Und allein auch die Handlung, die hat mich auch so gefesselt, weil das ist, wie du ja gerade sagst, es ist völlig mal aus einem anderen Blickwinkel auf diesen Konflikt geschaut.
Genau. Zeitlich spielt es, meine ich, zwischen Episode 5 und Episode 6. Und man selber schlüpft in die Rolle von Ace Azamine. Das ist der jüngste Spross einer Händlerfamilie. Also man hat noch eine Schwester, man hat noch einen großen Bruder. Genau, und die Familie, also Papa und der Onkel ist auch dabei. Die betreiben eine Station und treiben Handel. Das ist jetzt erstmal der Beginn des Spiels. Man wächst da so ein bisschen, man wird da so ein bisschen rangeführt an das Familienunternehmen und steuert als erstes so einen kleinen Transporter, YT-Klasse. Und da geht es im Endeffekt erstmal darum, die Steuerung kennenzulernen. Es ist durchaus komplex, also die Tastatur ist gut belegt, sag ich mal, mit diversen Manövern. Ist jetzt nicht so, also nicht wirklich arcadig, sondern man hat wirklich einiges zu tun, wenn man möchte. Gab aber auch damals schon sehr viele Komforteinstellungen, wie jetzt auch beispielsweise unendliche Energie oder unendliche Munition, um das einfach mal kurz anzureißen. Genau, das Spiel fängt aber im Endeffekt mit dem Tutorial an, dass du einen Container an eine andere Station liefern musst. Eine andere Mission dreht sich um eine Art Inventur. Da fliegst du in ein anderes Gebiet und scannst da deine ganzen Container und so weiter. Und peu à peu wird man in so eine kleine Fehde reingezogen. Es gibt eine Konkurrenzfamilie, die Viraxo, die einem so ein bisschen, sagen wir mal, was Schlechtes wollen und die sich dann mit dem Imperium verbünden. Und so wird man so langsam in diesen, sagen wir, intergalaktischen Konflikt reingezogen und landet dann im Laufe der Story tatsächlich auch bei den Rebellen. Die eigene Station wird zerstört, die Familie zerstreut sich. Und so schlägt man sich quasi durch und versucht dann irgendwo erstmal zu überleben und man findet bei der Rebellion einfach erstmal ein neues Zuhause, ein sicheres Zuhause und fliegt dann auch dort Einsätze. Das ist eigentlich ziemlich umfangreich tatsächlich. Sehr viele Missionen, klar, alle im Weltraum. die auch wirklich teilweise mal gute 15, 20 Minuten lang sein können tatsächlich. Zum Teil geskriptete Events, mal gegen ein paar Piraten, mal gegen Großkampfschiffe, Sternzerstörer oder Golan 3, Golan 2 Plattformen, also Kampfstationen, wenn du so möchtest. Und nebenher, das ist eigentlich auch immer so das Schöne, nebenher läuft immer noch so ein bisschen diese Familiengeschichte. Die Geschwister schauen so nebenher, dann ja, stehen einem auf jeden Fall zur Seite, versuchen auch ihr eigenes Ding zu machen, sich da durchzuschlagen, aber auch ein bisschen die Familie wieder zusammenzuführen, zu gucken, was da überhaupt passiert ist. Ja, genau, so viel mal zu der Story. Gut, dadurch, dass es...
Das war...
Ja, bitte.
Ja, nee, mach du erstmal, dann komm ich.
Gerne, also dadurch, dass das Spiel recht alt ist, kann ich ja relativ frei erzählen, was insgesamt passiert. Also münden tut die Geschichte im Endeffekt, dass du an der Seite von Lando Calrissian auf dem Millennium Falcon die Schlacht von Endor nachspielst. Die Schlacht um den zweiten Todesstern. Die ist tatsächlich, ich glaube, in drei einzelne Missionen unterteilt. Ja, zwei Schlachten quasi im Weltraum. Und in der dritten Mission geht es dann in den Todesstern rein, in dieses Labyrinth. Und ja, auch die Familiengeschichte wird zu einem einigermaßen befriedigenden Ende geführt. Der eigene Onkel hat einen damals tatsächlich verraten. Und den konnte man dann auch aufspüren. Die Familie wurde dann an sich zwar wieder ziemlich zusammengeführt, allerdings der Onkel konnte entkommen. Und es ist dann tatsächlich so ein kleiner Cliffhanger geblieben, dass man den nicht zur Rechenschaft ziehen konnte damals. Wurde dann auch leider nicht fortgesetzt, aber gut, es ist nicht so, als würde man da jetzt dann an den Credits sitzen und sich dann, ja, greimen, wie die Geschichte denn jetzt nur weiterginge.
Genau. Da wundert es mich, dass sie nicht irgendeinen Roman rausgebracht haben.
Ich meine, ich weiß es nicht, ob es sogar Pläne gab, dass man die Spielreihe selber nochmal fortsetzt, aber da hatte dann Lukas als, glaube ich, auch andere Pläne.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das so langsam auch nicht mehr ganz lukrativ gewesen ist, weil 99 ist ja schon in die Richtung, wo es auch nicht mehr so viele von diesen Weltraumsimulationen gibt. Wing Commander war da ja auch schon auf dem sterbenden Ast, so langsam.
Ja, und es ging dann so ein bisschen auch in die Action, in die Arcade-Richtung Anfang der 2000er.
Ja, genau. Genau, wenn wir mal da an Freelancer und so denken, genau. Das hat sich ja alles immer ein bisschen schneller gespielt. Ja. Ich muss ja sagen, X-Wing Alliance war ja so diese Kumulation der vorherigen Spiele. Hattest du die mal gespielt? Also X-Wing versus TIE Fighter und so. Hast du die früher auch mal gespielt?
Früher nicht tatsächlich. Ich habe sie dann auch erst ein bisschen später nachgeholt. Also wenn mal auf GOG und so weiter draußen waren. Zum Teil dann auch schon mit Mods. Also das Schöne, die Community hält diese Dinger immer noch am Leben und auch in einem wirklich guten Zustand. Mit Total Conversions und noch und nöcher und eben auch grafischen Überarbeitungen. Aber tatsächlich so vom Gameplay, wie du sagst, ja, ist dann eigentlich alles in X-Wing Alliance gemündet. Das, was man im Vorfeld, sagen wir mal, geschaffen und ausprobiert hat, hat man dann da eigentlich schon mitunter perfektioniert.
Ja, weil ich erinnere mich noch dran, ich habe TIE Fighter immer sehr gerne gespielt als Kind. Und da gab es ja auch diese Mission, wo du dann Frachtschiffe scannen musstest. Da musst du ganz langsam dran vorbeifliegen, scannen und dann waren da Schmugglerware drin und dann hast du die mit deinem als imperialer Pilot aufgehalten und so weiter und so fort. Und deswegen, das klang jetzt gerade alles so vertraut. Ja, es ist eigentlich schon schade, dass es solche Spiele heute nicht mehr gibt. Es gab ja nochmal Squadrons, genau. Aber das war ja auch eher so in Richtung Action. Wobei man sagen muss, ich habe das mit einem Flightstick gespielt. Da konntest du schon deutlich auch mit verschiedenen Systemen arbeiten, allen drum und dran, aber nichtsdestotrotz, das hat niemals wieder diese Tiefe wie von X-Wing Alliance erreicht.
Tatsächlich, wenn du die zwei Spiele vergleichst, Tiefe trifft das X-Wing Alliance tatsächlich sehr gut, weil du hast wirklich riesengroße Gebiete im freien Raum. Du hast, klar, durch die Technik hattest du einfach nie irgendwelche Planeten um dich herum. Das waren dann irgendwelche 2D-Sprites im Hintergrund. War jetzt nicht keine 3D-Objekte. Und ansonsten hattest du eine Vielzahl an verbündeten Schiffen und feindlichen Schiffen, kleinere und größere. Aber das hat sich einfach riesig angefühlt und dementsprechend auch vom Gefühl her einfach ein bisschen träger, ohne dass ich das jetzt negativ meine. Auch im Vergleich zu Squadrons hattest du damals eben auch so diese Management-Funktionen mit, ja, dass du den Schub regeln konntest, du konntest Waffenenergie, Schildenergie und Antriebsenergie umleiten auf den jeweils anderen, dass du auf der einen Seite ein bisschen mehr, auf der anderen Seite ein bisschen weniger hast. Also ein bisschen, ja, sagen wir mal, Ressourcenmanagement, was du dann mitunter gebraucht hast. Und ja, dann Du konntest an andere Schiffe andocken, du konntest an Objekte andocken, beziehungsweise die konntest du dann mit dir führen, musstest du zum Teil sogar auch. Also das war schon deutlich komplexer. Und durch dieses Spielgefühl hat sich tatsächlich auch alles einfach ziemlich, ziemlich groß angefühlt. Und Squadrons ist in der Hinsicht, wie du sagst, sehr deutlich actionlastiger, aber auch deutlich schneller. Was dann vom Gameplay her nochmal, ja, sich dann nochmal ein bisschen anders spielt.
Ja, Squadrons, muss ich sagen, habe ich gern gespielt. Aber da war halt für mich persönlich, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einem anderen Cast von Spine gesagt, das war halt der VR-Modus.
Ja, glaube ich.
Wenn du mit einer VR-Brille auf der Nase sitzt und du fliegst in einem TIE Fighter oder in einem X-Wing, das ist das Maß an Immersion, das ich mir immer erhofft hatte und das ich seitdem eigentlich nie wieder gekriegt habe. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ich würde, wenn du jetzt sonst nichts mehr zu Alliance hast, mal zu meinem ersten Spiel schwenken.
Lass mich mal kurz überlegen. Ein Punkt eben noch, wie es mit der heutigen Spielbarkeit ausschaut.
Ah ja, genau.
Tatsächlich kann man es heute noch spielen. Die Community ist da ziemlich aktiv. Da gibt es das Projekt X-Wing Alliance Upgrade. Und die sind eigentlich seit das Spiel draußen ist, eigentlich am Modden. Gibt es mittlerweile auch mit VR-Unterstützung. Man hat die Effekte, die 3D-Effekte, die Texturen und so weiter nochmal deutlich überarbeitet. Ja, das ist nicht vergleichbar mit jetzt den Squadrons oder die heutigen Titeln, aber es lässt sich mittlerweile auch auf modernen Rechnern wirklich noch schön anschauen und vor allem spielen.
Ja, du brauchst aber immer noch einen Joystick, oder?
Das habe ich überlegt tatsächlich. Würde mich jetzt allerdings nicht wundern, wenn sie das irgendwie rausgepatcht haben, aber auf der anderen Seite macht es eigentlich schon Sinn, weil auf einem Gamepad beispielsweise hast du nie diese möglich, aber so viele Knöpfe, wie du sie in manchen Missionen eigentlich bräuchtest. Also wahrscheinlich brauchst du immer noch den Joystick und klar, das Spiel selber brauchst du natürlich auch noch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die Marktsituation ist, aber kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man da arg schwer rankommt oder dass das jetzt so runter irgendwas kostet. Ich habe es auf jeden Fall noch zu
Hause. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wenn es nicht sogar eben auch auf Steam oder auf GOG zu finden ist, für ein paar Euro.
Ja, gut.
Genau, dann schließe ich dann mit meinem ersten schon, ne? Und gebe an dich weiter.
Gut, dann komme ich zu einem, das wahrscheinlich die wenigsten auf dem Schirm haben. Es würde mich zumindest wundern. Das ist ein Strategiespiel. Davon gibt es ja im Star Wars-Universum eh nicht sonderlich viele. Und wenn man Strategiespiel erwähnt, dann kommt bei den meisten Empire at War in den Sinn. Das ist es jetzt allerdings nicht. Nein, ich rede von einem Spiel aus dem Jahr 1998. Das heißt sogar noch ein Jahr vor X-Wing Alliance. Und zwar Rebellion.
Ja.
Kennst du das?
Ja, tatsächlich. Aber.
Hast du es gespielt?
Genau, das ist jetzt der Punkt. Ich glaube es nicht. Also ich kenne es vom Namen her. Ich habe auch ein paar Bilder im Kopf. Aber ich glaube, aktiv gespielt habe ich es tatsächlich nie.
Also ich habe damals einen Artikel in der GameStar gelesen. Und da stand drin Star Wars in Windows-Fenstern für Excel-Analytiker. Und dachte mir, okay. Hab mir das durchgelesen und es war im Endeffekt tatsächlich ein Strategiespiel, in dem man entweder auf Seite des Imperiums oder der Rebellion die jeweilige andere Seite besiegen bzw. die Galaxis beherrschen muss. Und das kann man sich so vorstellen, es ist wirklich, ja, Excel ist falsch gesagt, man hat quasi so Fenster, also eine Übersichtskarte der Galaxis und dann hat man Systeme. Und das ist wirklich die akkurate, originale Star-Wars-Karte. Und wenn man auf so ein System drückt, hat man dann mehrere Planeten, die innerhalb dieses Systems sind. Und die gehören entweder zum Imperium oder haben sich der Rebellion angeschlossen oder sind neutral. Und je nachdem, welche Seite man spielt, hat man unterschiedliche Ziele. Mhm. Wenn man die Rebellen spielt, dann hat man unter anderem eine versteckte mobile Basis. Das heißt, ein Hauptquartier, das man bewegen kann. Das ist irgendwo im Outer Rim, also an den Randsektoren von der Karte, wo das Imperium noch keinerlei Zugriff hat. Hat man einen einzigen Planeten und da ist das Hauptquartier. Und das Hauptziel ist es, das Hauptquartier muss überleben und man muss Darth Vader, den Imperator, gefangen nehmen und Coruscant, also den Hauptsitz des Imperiums, einnehmen. Wenn man das Imperium spielt, muss man das Rebellenhauptquartier wo im Outer Rim finden, was schwierig ist, weil das können die Rebellen auch hin und her bewegen, solange sie noch Planeten haben, die ihnen gehören. Man muss Luke Skywalker, Prinzessin Leia und Mon Mothma, also die Anführerin der Rebellen, gefangen nehmen. Ja, und das war's. Und das ist jetzt nicht so, wie man sich die klassischen Strategiespiele vorstellt, dass man einfach Armeen hin und her schiebt und dann quasi Bodenschlachten ausübt, sondern verfügt über Helden.
Mhm.
Das sind die ganz viele bekannte Star Wars Charaktere, aber, und das hat mich damals so gefreut, auch ganz viele Unbekannte aus den Romanen. Also, dass man da zum Beispiel einen Admiral Ozzel hat, mhm, oder einen, Gott, wie heißt er jetzt nochmal? Auf jeden Fall aus diversen, auch aus den damaligen Expanded Universe Büchern, unzählige Charaktere, die alle wie in einem Rollenspiel verschiedene Werte haben, in Diplomatie, in Spionage. Die kann man dann losschicken auf Planeten. So kann man zum Beispiel versuchen, Planeten, die noch neutral sind, zu überzeugen, dass sie sich einem anschließen. Mhm. Man kann Sabotage auf gegnerischen Planeten machen, das heißt Truppen zerstören. Man kann sie infiltrieren, Spionage betreiben und so weiter und so fort. Und dann kann man natürlich noch Truppen ausheben, quasi mit Bodentruppen und Raumschiffe, die zum gegnerischen System schicken, und dann kann man kämpfen. Und was in diesem Spiel damals ein ziemliches Novum war und eigentlich echt geil war, das hatte 3D-Schlachten, Raumschlachten, also wirklich in den 3D-Raum hinein. Das war noch ganz krude und simpel, dass man da einfach ein paar 3D-Modelle hin und her bewegt hat.
Okay.
Aber wenn man wollte und die Geduld hatte, denn das hat wirklich lange gedauert, diese Schlachten, dann konnte man tatsächlich jede einzelne TIE Fighter oder X-Wing-Staffel, die man mitgeschickt hat, raussuchen, überlegen, wo greife ich welches Schiff an, nutze ich Ionenwaffen und so weiter und so fort. Und das war schon enorm komplex in seinem ganzen System, was man machen konnte. Man konnte zum Beispiel auch, man hatte auf der Rebellenseite Luke Skywalker, der ist dann irgendwann einfach verschwunden und ist nach Dagobah gegangen, um von Yoda unterrichtet zu werden. Danach ist er dann ein ausgebildeter Jedi, und sobald er dann zum Beispiel auf Darth Vader trifft, erfährt er, dass sein Sohn ist und so weiter. Also dieses Spiel hat mich, glaube ich, unzählige Stunden gefesselt und hat mir so viel Spaß gemacht. Das konnte man auch theoretisch Multiplayer spielen, habe ich aber nie gemacht, weil das wollte nie jemand mit mir spielen. Also wirklich, wenn du auf der LAN bist, dann konntest du es nur mit einer anderen Person spielen.
Okay.
Und ich glaube, eine so eine Partie hätte Stunden, also wirklich Mehrzahl Stunden in Anspruch genommen. Und was mich umso mehr freut, dieses Relikt der alten Zeit, aus einer zivilisierten Zeit, besser gesagt, hat auch in die Moderne überlebt. Ich meine, man kann es heutzutage auch bei Good Old Games runterladen und so weiter, mhm, und so fort. Aber das gibt es als Brettspiel.
Stimmt, das habe ich auch gehört. Aber das ist quasi wirklich das gleiche Prinzip, oder?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr originalgetreu, auch mit Diplomatiemissionen und dass man die Basis hin und her bewegen kann und alles drum und dran. Und Jenny und ich haben das eine Zeit lang rauf und runter gespielt, inklusive Erweiterung und allem drum und dran. Und das ist sehr, sehr geil. Als ich das letztens erwähnt hatte, hat sie schon gesagt, boah, wir müssen mal einen Brettspiel-Podcast dazu aufnehmen. Werden wir vielleicht auch mal machen. Aber ja, Rebellion ist so, glaube ich, das erste richtige Star Wars-Strategiespiel gewesen, das eine so unglaubliche Tiefe hat, die ist bis heute unerreicht.
Ja, glaube ich.
Also, wäre es auch mit teilweise, also okay, voll vertont.
Hm.
Also, was heißt voll vertont? Wenn man als Rebellenkommandant spielt, hat man C3PO und R2D2, die einem so ein bisschen als Berater zur Seite stehen. Bei dem Imperium hat man irgendeinen anderen Droiden, der völlig nicht Kanon ist, der bei einem hilft. Und jeder Charakter hat so, die wichtigsten Charaktere haben so ihre One-Liner und alles drum und dran. Und das war für die damalige Zeit schon echt toll, komplex. Und man musste da auch wirklich viele, viele Sachen sich überlegen. Du konntest als Imperium zum Beispiel auch irgendwann, wenn du es lang genug erforscht hast, den Todesstern bauen.
Cool.
Und wenn du dann aber zu einem Rebellenplaneten bist und den zerstört hast, mhm, dann ist in dem System, wo du warst, deine Loyalität plötzlich runtergefallen. Das kann zu Aufständen kommen, weil auch da sonst dir loyale Planeten sagen, what the fuck, was machen die da? Die zerstören Planeten, das finden wir ja gar nicht geil. Also das war nicht diese Allmachtsfantasiespiel, mhm, sondern es war wirklich eins, wo du sehr gut abwägen musstest, wie komme ich denn an mein Ziel?
Ja, coole Mechanik.
Und das war bockschwer. Ja. Also das kann ich jedem, der sowieso in der Star Wars Lore ein bisschen tiefer reinrutschen möchte oder schon drin ist, wärmstens empfehlen. Das hat auch eine Enzyklopädie, eine eingebaute. Und es ist einfach nur schön, was man da alles so rauskriegt.
Kriegt man auch heute eben noch gut, oder? Denke ich.
Ja, ja, gibt's auf allen möglichen digitalen Distributionsplattformen. Also kann man heute noch kriegen. Es gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Oder was heißt mittlerweile? Ist ungefähr ein Jahr, nachdem es erschienen ist, ist es auch auf Deutsch erschienen. Ich habe damals die englische Version mit einem deutschen Handbuch, das man zugeschickt gekriegt hat, wenn man ein Registrierformular ausgefüllt hat.
Oh.
Und als dann die deutsche Version kam, habe ich die dankenswerterweise noch gekauft, weil ich teilweise nichts gecheckt habe.
Ich glaube, ja, wäre.
Aber ja, das kann man heute spielen. Vollste Kaufempfehlung. Also bis heute noch bedenkenlos, wenn man sich nicht von der Grafik oder von der Präsentation abschrecken lässt und ein bisschen bereit ist, sich in Spiele einzuarbeiten, weil es ist schon wirklich, einarbeiten ist schon das richtige Wort.
Aber wenn du gesagt hast, EU-Charakter ist Thrawn auch dabei gewesen?
Ja, du kannst auch Thrawn rekrutieren. Habe ich mir gedacht, dass dir das gefällt.
Ich glaube, ich habe es auch sogar in der Steam-Bibliothek einfach mal bei irgendeinem Franchise-Sale mitgenommen, aber startet.
Aber ja, also jetzt weißt du, wenn du mal Zeit hast, mal ausprobieren.
Sehr cool.
Ja, das soll es aber auch schon bei Rebellion gewesen sein. Jetzt, was ist dein nächstes?
Gut. Dann mache ich mal weiter mit Jedi Knight 2. Jedi Outcast.
Ja, schönes Spiel.
Genau. Tatsächlich sind wir zwar in den 2000er Jahren, 2002, um genau zu sein. Auch gleich am Anfang. Ich bin damals, lass mich mit meinem Vater, glaube ich, in die nächstgrößere Stadt gefahren, in einen Laden, der ein Expert war, die damals auch PC-Spiele hatten, weil ich ein Star Wars-Spiel haben wollte. War aber tatsächlich nicht Jedi Knight 2, sondern ich hatte eigentlich gehofft, Galactic Battlegrounds zu kriegen, wo wir wieder beim Thema Strategie sind. Das ist ja quasi dieser Age of Empires-Klon mit Star Wars-Optik und Kampagnen über die ganzen Episoden. Also auch eigentlich ein cooles Spiel, hat damals echt viel Spaß gemacht. Das hatten sie also dann allerdings nicht da, aber ich hatte dann Jedi Knight 2 gesehen, die Verpackung dazu. Ist ja eine recht unscheinbare gewesen, steht einfach bloß der Titel drauf. Dann hast du, schwarzer Hintergrund und ich glaube dann das Jedi Knight-Symbol und ein Lichtschwert, also mehr war es gar nicht. Dann hattest du auf der Rückseite ein paar coole Screenshots von Kyle, von einem Rodianer, glaube du warst irgendwie auf Bespin und so weiter. Dann dachte ich mir, boah, cool, ich kenne es zwar nicht, aber ich nehme es mal mit. Was man halt früher so gemacht hat, nach Verpackung gekauft.
Mhm. Klar.
Und das hat mich dann aber auch voll gecatcht. Das Spiel. Ich kannte zwar die Vorgänger null, klar, der Titel hat impliziert, dass es ein zweiter Teil von irgendwas ist, hat mir jetzt aber auch nicht groß gejuckt, weil du kommst eigentlich auch so schön in die Story rein, ohne dass du große Vorkenntnisse brauchst. Und ja, die Vorgänger habe ich tatsächlich mal später, als es dann Steam gab, nachgeholt. Also es spielt 12 Jahre nach der Schlacht von Yavin und ein paar Jahre nach Dark Forces 2, den direkten Vorgänger. Und man spielt eben Kyle Katarn. Eine echt eine coole Socke, wenn du so möchtest. Man hat es, glaube ich, immer so verglichen, mit Han Solo mit Jedi-Kräften, glaube ich. So ungefähr. Nur, dass er jetzt in dem Teil erstmal gar nichts mit dem Jedi-Dasein am Hut hat. Das hat mit dem Vorgänger zu tun. Und dass er dem ominösen Teil der Jedi. Und aus Angst, dass er der dunklen Seite verfallen könnte, aus Rachegelüsten und so weiter, hat er eben sein Lichtschwert an den Nagel gehangen und seine Verbindung zur Macht unterbrochen und arbeitet jetzt mit seiner, Freundin Jen als Söldner für die Neue Republik. Und da steigt man im Endeffekt auch ein. Man bekommt von Mon Mothma den Auftrag, einen Außenposten zu untersuchen, von dem man eine Nachricht abgefangen hat, um mal zu gucken, was da los ist. Und da trifft man dann erstmal aufs Imperium und die Hinterbliebenen. Das Spiel ist tatsächlich erstmal ein klassischer Ego-Shooter, wenn du so möchtest. Du kennst es ja in Sicherheit, du fängst am Anfang eigentlich aus der Ego-Perspektive mit einem Blaster an, weil er dich durch labyrinthartige Level, sag ich mal, hast immer wieder Sturmtruppen und imperiale Offiziere vor dem Lauf und löst kleinere Rätsel, sag ich mal, so Schalterrätsel und so weiter, dass du einfach im Level vorankommst. Und was dir dann dabei hilft, die Hintergründe aufzudecken. Und zwei Missionen laufen dann erstmal so ab. Erstmal auf dem Außenposten, dann ist man auch auf einer Minenanlage. Im Anschluss daran geht es dann tatsächlich nach Yavin 4 zu Luke in die Jedi-Akademie und dann beginnt eigentlich, das Spiel nochmal ein bisschen von Neuem. Da geht es dann im Endeffekt los, dass Kyle mit den Weg zur Macht wiederfindet, gezwungenermaßen quasi. Und ab hier ist es eigentlich ein Third-Person-Action-Adventure, wenn du so möchtest. Du hast zwar immer noch die Möglichkeit, zwischen First- und Third-Person hin und her zu schalten, allerdings macht es mit dem Lichtschwert in der Hand eigentlich mehr Sinn vom Handling her und von der Übersicht, dass man, ja, dass die Kamera hinter Kyle ist. Und so bestreitest du dann im Endeffekt eigentlich die weitere Story. Im Großen und Ganzen geht es um einen ehemaligen Jedi, den abtrünnigen Desan und an seiner Schülerin, die ja mit Kristallen quasi ja ihren Leuten die Macht sozusagen einflößen können. Und im Endeffekt geht es auch wieder mal darum, die Galaxis zu unterwerfen, zu unterjochen. Und Kyle hat was dagegen.
Natürlich.
Genau. Ja, man bereist diverse Planeten. Yavin ist dabei, Nashada ist dabei, Cloud City ist dabei. Es strotzt eigentlich so vor Atmosphäre. Man hat in der deutschen Version die deutsche Stimme von Luke, Hans-Georg Panchak. Lando ist auch im Original dabei. Ich glaube, im Englischen sogar auch von Billy Dee Williams gesprochen, meine ich. Und ja, das ist eigentlich Star Wars in Reinkultur. Du hast nicht nur die Lichtschwertkämpfe, die vom Kampfsystem phänomenal umgesetzt worden sind. Du hast ja Machtfähigkeiten, wenn du so willst, sagen wir mal neutrale Machtfähigkeiten, so wie Schub und zu sich herziehen. Dann hast du helle Fähigkeiten, so wie Heilung beispielsweise. Ich glaube, auch der Geistestrick gehört dazu. Und du hast auch Fähigkeiten von der dunklen Seite. Da wäre der Würgegriff oder der Machtblitz zu nennen. Und im Laufe des Spiels wirst du auch in der Macht deutlich stärker. Also die Machtkräfte sind eigentlich so in, sagen wir mal, drei Stufen unterteilt und du merkst die Unterschiede definitiv. Zumal als Beispiel vom Würgegriff ist es in der leichtesten Stufe, dass du den Gegner einfach so ein bisschen würgen kannst, aber mal abgesehen vom leichtesten Schwierigkeitsgrad, sterben sie nicht dran. Die zweite Stufe ist dann die, dass du den Gegner so ein bisschen damit hochheben kannst und der Würgegriff ist etwas stärker. Und in der dritten Stufe kannst du dann den Gegner hochheben und im Endeffekt frei bewegen. Das ist dann eigentlich immer ganz schön, weil dann kannst du da durchs Level gehen und die Stormtrooper von irgendwelchen Klippen stürzen lassen. Das macht schon richtig, richtig tolle Machtfantasien, wenn du so möchtest.
Oh ja, ja, ja.
Genau, du hast auch immer eigentlich auch die Möglichkeit, wieder zu den Blastern zu wechseln. Es gibt verschiedene Feuerwaffen. Also was wird es denn geben? So 6, 7, 8, 9, sowas um den Dreh. Der klassische E11. Dann hast du ein Destruktorgewehr. Das ist so ein bisschen mit Scharfschützenfunktion, was als ja Sekundärfunktionen aufgeladenen Schuss hat, bei dem sich der Gegner auflöst, wenn er dadurch getroffen wird. Das ist auch ganz schön. Da gibt es Raketenwerfer, Granatwerfer, Schnellfeuergewehre. Und eben das Lichtschwert. Lichtschwert selber hatte damals drei verschiedene Kampfstile, bezieht sich aber eigentlich bloß auf die, sagen wir mal, Schnelligkeit der Attacken. Du kannst schnelle Schwünge ausführen, normal schnelle und recht langsame, wobei sich hier die Intensität der Schläge tatsächlich ein bisschen variiert. Klar, bei den schnellen Schlägen, ist der Schaden ein bisschen weniger und bei den langsamen dafür ein bisschen härter. Und es gibt als Gegner eben nicht nur die klassischen Stormtrooper, Offiziere, Schmuggler und so weiter. Es gibt auch es gibt machtbegabte Krieger. Das sind eben diejenigen, die diesen Stein eingesetzt gekriegt haben, die dann eben Machtfähigkeiten haben und auch ein Lichtschwert führen. Und die Kämpfe sind wirklich ein Highlight, wenn du so möchtest. Weil es ist, wie sagt man da, der Gegner hat eigentlich physische Trefferzonen. Du hast jetzt keine Quicktime-Events beispielsweise, wo du sagst, ja, die Schwerter treffen in dem und dem Punkt aufeinander, dann drückst du den Knopf und dann drückst du den Knopf und dann geht's irgendwie weiter. Nee, jeder schwingt sein Lichtschwert quasi so, wie er denkt, dass er durchkommt. Und ja, je nachdem, wo du dann triffst, machst du dann eben auch Schaden. Es gab sogar in der deutschen Version dann auch die Möglichkeit, noch Gliedmaßen abzutrennen. Ich meine, zumindest die Arme. Ist dann auch schon mal schön realistisch war. Genau. Und das hat wirklich total Bock gemacht. Das hatte auch einen echt schönen Mehrspieler-Modus. Ich glaube, man hatte die klassischen Team-Deathmatch oder Capture the Flag und so weiter. Aber es gab eben auch Duell-Modi, wo du dann im 1 gegen 1 in kleinen Level dann Lichtschwert-Duelle ausgetragen hast. Und du konntest mit der Maus und der Tastatur oder theoretisch auch mit dem Gamepad die Schlagrichtung vorgeben. Schlägst du von oben nach unten, von rechts nach links und so weiter. Also das war dann tatsächlich schon ein bisschen taktisch, nebenher dann ein bisschen ausweichen, parieren und ja, umeinander springen, das sah dann zum Teil ein bisschen affig aus, aber war wirklich cool gemacht. Wie war denn dein Eindruck vom Spiel damals?
Ja, das war einfach nur der Hammer. Ich finde sogar, du verkaufst das ein bisschen echt unter, was dieses Spiel mit den Lichtschwertkämpfen ermöglicht hat oder zum ersten Mal wirklich ja eröffnet hat. Also ich habe den Vorgänger damals aktiv gespielt, das Dark Force 2. Und da, das sind die Lichtschwertkämpfe ja noch vergleichsweise simpel. Du hast aus der Ego-Perspektive ein Lichtschwert und hast dann mal kurz wie versucht, einen Angriff zu blocken, indem du dich richtig hingestellt hast und dann hast du zurückgehauen und so weiter und so fort. Das war sehr statisch und absolut nicht dynamisch. Und dann kam es Jedi Outcast. Und ich finde das auch so geschickt. Du hast ja schon gesagt, die ersten paar Level sind diese typische Shooter. Das hätte ein Dark Force 1 sein können. Du benutzt keinerlei großartig die Machtfähigkeiten oder sonst irgendwas. Du bist einfach nur mit deinen Waffen unterwegs, bis du zur Akademie kommst. Und dann kommt dieser Bam-Moment, auf den eigentlich jeder gewartet hat. Du kriegst das Lichtschwert in die Hand und dann gehen diese Kämpfe los. Mhm. Und die sind ja echt herausfordernd, auch gegen einzelne Gegner, also gegen diese 0815 Lichtschwertschwinger, waren die schon teilweise echt herausfordernd, je nach Schwierigkeitsgrad. Und dann die Kämpfe gegen Desan oder gegen, wie hieß sie nochmal, Talion?
Tevion, so? Genau, ja. Tevion.
Ah, ja, Tevion, ja. Also das war schon echt geil und ich weiß bis heute noch, ich habe eine Mod damals gespielt. Das war so eine Endless, also nicht Endless-Mod, aber so eine Duell-Mod, wo du immer gegen ein oder mehr Gegner gekämpft hast, zu diesem in den 90ern ganz bekannten Hit Smack My Ketchup. Wenn es jemand mal gehört hat, dann kommt es jetzt vielleicht wieder. Aber dort hat man halt angefangen, dass man erst gegen einen Gegner gekämpft hat, dann ist der nächste Stärkere gekommen und dann hat man immer quasi so Gegnerwellen besiegt im Lichtschwertkampf, bis man am Ende dann gegen Desan dann gekämpft hat. Und wie viel Zeit ich in diesem Mod verbracht habe, nur mit den Lichtschwertkämpfen, weil die so unglaublich viel Spaß gemacht haben. Und die Waffen, die Standardwaffen konntest du ja irgendwann vergessen. Ja. Die haben dir ja nichts mehr gebracht, weil wenn du gegen einen machtsensitiven Charakter gekämpft hast und du hast auf den geschossen, auch mit einem Scharfschützengewehr, der hat sich ganz einfach locker weggeduckt.
Das stimmt, ja.
Und du hast ihn nie erwischt. Also das war dann eher so ein nettes Gimmick als alles andere. Aber ja, also das Spiel ist echt so ein bisschen wegweisend gewesen, auch für die kommenden Star Wars Spiele, finde ich, wo dann das Lichtschwert als Waffe eingesetzt wurde. Es gab auch den Nachfolger Jedi Academy, den fand ich jetzt nicht mehr so gut, aber der hat das dann ja nochmal ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben mit unterschiedlichen Lichtschwerttypen und so weiter.
Genau,
und so
Doppellichtschwert oder Zweilichtschwertler.
Ja.
Genau, da hat's tatsächlich nochmal ein bisschen verfeinert, aber ja, fand ich auch nicht ganz so stark wie Jedi Knight 2. Ja, wir hatten den Multiplayer auch. Wir hatten damals so eine kleine Fangruppe, Jedi Hammer hieß die. Da haben wir uns regelmäßig in diesen Duellen getroffen. Mods hatte ich damals auch, allerdings bloß für Skins, dass du halt dann mit was gab es denn damals, Obi-Wan und keine Ahnung was spielen konntest. Bin jetzt gar nicht sicher, ob man das immer nur dann selber gesehen hat, also quasi, dass der Skin einfach auf einem anderen Charakter drauf war oder ob das dann der Gegner auch gesehen hat. Da gab es dann, also Maul, glaube ich, gab es auch. Doch, aber das hat wirklich Laune gemacht. Das Spiel wurde ja mehrfach portiert, das kam damals auch für den GameCube tatsächlich raus. Ich glaube, gefühlt jede Konsolengeneration hat es einmal gekriegt, inklusive auch die Switch.
Ja, ja.
Aber man kann es heute auch immer noch gut spielen, tatsächlich. Was manchmal ein bisschen.
Das macht immer doch Spaß.
Ja. Was manchmal ein bisschen tricky war, waren dann so kleine Sprungabschnitte. Weil da war vom Timing her und vom Abschätzen des Abstands manchmal ein bisschen schwierig. Aber ansonsten funktioniert das heute immer noch hervorragend tatsächlich. Ja, schade, dass das da nicht mehr weiterging tatsächlich. Jedi Knight 3 kam, glaube ich, sogar schon ein Jahr später, war die gleiche Engine. War dann der bis heute letzte Teil.
Ja, ja. Kyle Katarn, we miss you.
Ja, ich habe jetzt einmal noch in, wie heißt dieses Handyspiel? Galaxy of Heroes, glaube ich. Genau, da haben sie aber auch ganz viele EU-Charaktere, alte Ex-Kanon-Charaktere mit reingehauen. Aber, ja, aber ansonsten ist Kyle leider auch nicht mehr aufgetaucht.
Vielleicht holen sie ihn irgendwann wieder aus der Kiste raus. Bin mir nicht sicher, ob ich das will, aber vielleicht ist ja. Es irgendwann mal so weit.
Gut, dann schließe ich damit.
Gut, dann gucke ich jetzt mal kurz in meine Liste, welches ich als nächstes nehme. Nehmen wir mal das nächst ältere. Wir begeben uns ins Jahr 2004. Ende 2004. es kommt ein Spiel raus, das berüchtigt ist für seinen Release-Zustand. Wir sprechen hier von Knights of the Old Republic 2.
Oh ja.
Eines der besten Spiele oder der besten Rollenspiele im Star Wars-Universum, meiner Meinung nach, von einem der besten Spiele, jedenfalls damals, von Obsidian. Und die durften den Nachfolger zu Knights of the Old Republic 1 machen.
Genau.
Und wenn es nicht so total verbuggt rausgekommen wäre und unvollständig und alles drum und dran, hätte es wahrscheinlich auch damals der Kassenschlager werden können, der es eigentlich verdient hätte. Denn mittlerweile gibt es für das Spiel den sogenannten Restored Content Mod, den es auch ja mal bei der Nintendo Switch-Version mit beigeben, als Beilage geben sollte, der aber nie erschienen
genau,
ist.
Genau, Frechheit.
Deswegen auch immer. Ja, da bin ich bis heute sauer auf Aspire, dass sie das so durchgezogen haben. Aber heute kann man dieses Spiel so spielen, wie es eigentlich angedacht war inhaltlich und auch mit Bugfixes und allem drum und dran. Und oh Gott, ist das ein gutes Spiel.
Ja, heute noch.
Ich glaube, man muss jetzt nicht groß erklären, was Knights of the Old Republic ist. Jeder, der ein bisschen im Star Wars-Spiel-Mythos drin ist, der kennt Knights of the Old Republic und wahrscheinlich auch KOTOR 2. Aber nur für diejenigen, die es gar nicht wissen, in Knights of the Old Republic spielen wir eine ehemalige Jedi, die sich genau wie Cal Katarn von der Macht getrennt hat, die jetzt aber von, ja, quasi in einer Zeit oder anders, es spielt in einer Zeit, Hunderte, ich glaube sogar 1000 Jahre vor den Film, also vor Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo es noch nicht so ist, dass es nur einen Sith Lord gibt und einen Schüler, sondern es gibt ganz viele Sith Lords. Und die sind gerade dabei, so ein bisschen die Jedi auszurotten. Und das ist so ein bisschen, wird uns zum Verhängnis, denn jetzt macht man Jagd auf uns, obwohl wir ja eigentlich nichts mehr mit den Jedi zu tun haben. Und so entspinnt sich mit der Zeit so ein kleiner Plot, wo wir erst versuchen zu überleben und dann mit der Zeit rausfinden, huiuiui, wir machen hier ja gerade irgendwie oder haben eine ziemlich tiefgehende Rolle und könnten dabei helfen, den Jedi-Orden wieder aufzubauen und quasi das Gleichgewicht in der Macht wiederherzustellen, indem wir uns gegen die Sith stellen.
Genau, zum Beispiel.
Ja, oder wir können es auch komplett lassen und die Fenstergrinser sein, wie bei Knights of the Old Republic 1, denn es ist wie auch damals, man kann helle oder dunkle Seite spielen und es ist so ein klassisches Third-Person Rollenspiel, so ein bisschen wie die alten Baldur's Gate Spiele, nur in 3D, sprich das Kampfgeschehen läuft so ab, dass man seinem Charakter Befehle gibt, wie angreifen, Machtfähigkeiten benutzen oder sonstiges und man kann das Spiel jederzeit pausieren.
Genau.
Das fand ich schon bei den Baldur's Gate Spielen immer sehr anstrengend, obwohl ich sie geliebt habe. Bei Knights of the Old Republic habe ich es gehasst, weil das Ganze in 3D war und noch viel unübersichtlicher war.
Hakelig.
Ja, und in Knights of the Old Republic 2 war es nicht wirklich besser.
Nee.
Was das Spiel aber so unglaublich ausgemacht hat, sind seine Charaktere und die storytechnische Tiefe. Du konntest theoretisch jeden deiner Companions, die du im Laufe der Zeit aufgesammelt hast, zu einem Jedi ausbilden.
Stimmt, das hört sich gar nicht so einfach.
Nee, da musst du wirklich bestimmte, also eine gute Beziehung zu ihnen haben und musstest sie dann in die eine oder andere Richtung pushen und konntest dann sie entweder zur hellen oder dunklen Seite bewegen und das war richtig cool. Wo du dann auch teilweise deren Ängste gegen sie ausspielst, wenn du sie auf die dunkle Seite ziehen möchtest. Und erzähltechnisch ist das wirklich unglaublich tief, vielschichtig und hat eine der besten Bösewichte, die es so gibt. An Sith Lords vom Darth Sion, dem Typen, der nur noch aus Narben und Wunden besteht, der sich eigentlich nur noch durch Hass fortbewegt, bis hin zu Darth Nihilus,
ja.
Der eigentlich einen Machtfresser darstellt. Genau. Der Typ frisst die Macht auf. Ja. Also völlig teilweise auch weirde, aber nicht over-the-top-Charaktere. Und mein persönliches Highlight, du kriegst am Anfang eine Mentorin an die Seite gestellt, Kreia, eine ehemalige Jedi, die jetzt aber von sich auch schon sagt, dass sie keine Jedi mehr ist, sondern eher so was in der Mitte, so eine Art graue Jedi ist. Und die alles, was du tust, immer hinterfragt und dich in bestimmte Richtungen schubst. Und ich war damals, als ich das gespielt habe, so dieser typische Die Hard, ich spiele einen guten Jedi und werde allen helfen. Und dann habe ich einem auf Nar Shaddaa einem Bettler Geld gegeben und dann kommt sie und sagt so, ja, warum hast du das jetzt gemacht? Und dann habe ich gemeint, ja, aber das ist doch das Richtige gewesen, weil er war doch hungrig. Und dann fängt sie dir an, so ganz langsam zu erzählen, während die Kamera so rauszoomt und diesen Bettler zeigt, wie der das Geld, den Credit gekriegt hat. Dann kommt ein anderer, verprügelt ihn. Dadurch wird der Typ, der verprügelt worden ist, nur noch saurer und geht auf jeden anders los und bringt ihn um. Und Kreia meint und erzählt so ein bisschen, was daraus entwachsen kann und sagt nachher, naja, eigentlich hast du jetzt mehr Schlechtes verursacht als Gutes.
Und das war krass.
Und dann sitzt du da und denkst dir, was, bitteschön. Und das nimmt halt so Wendungen, also ich will jetzt nicht, also theoretisch gesehen, das Spiel ist schon echt alt, aber ich muss es jetzt trotzdem nicht spoilern, aber der Endkampf und alles, was sich daraus ergibt, das war einfach nur, das war wirklich toll und das sucht auch meiner Meinung nach seinesgleichen in vielen Rollenspielen. Ich hatte selten Charaktere, die so gut ausgestaltet sind, die so viel Tiefe und Facetten haben. Und natürlich hast du auch wieder deinen Lieblingskiller-Droiden HK-47 dabei, den man aus dem Vorgänger kennen könnte. Den kannst du da zusammenbauen, der dir auch wieder zur Seite steht und über die Fleischsäcke um sich herum. Meatsack, sagt sie immer. Also spielerisch ist das gar nicht so geil, muss man sagen. Es ist halt wirklich dieses Oldschool-Kampfsystem mit Skillpoints verteilen und allen drum und dran, Machtfertigkeiten ausbauen. Und die Kämpfe machen echt wenig Spaß. Aber alles drumherum hat so unglaublich viel Laune gemacht. Das ist so eines dieser Spiele, die packe ich einmal im Jahr, installiere ich sie mit dem Restored Content Mod und spiele sie komplett durch und dann lösche ich es wieder. Und das Jahr drauf spiele ich es wieder.
Ja, doch, da stimme ich mit dir überein. Also gameplay-technisch kann man drüber streiten. Es war damals schon einfach, ja, veraltet möchte ich jetzt nicht sagen, aber sag mal schwierig. Klar, du hast da eine Party, also du spielst dich in der Regel eigentlich immer selber und hast noch zwei Teammitglieder dabei in der Regel, die dich unterstützen. Was ich aber ganz cool fand, das ist sowohl beim Einser als auch beim Zweier, ist, dass du dann auch wirklich merkst, dass du wirklich stärker wirst, also auch bei den Gegnern.
Ja, vor allem mit den Machtkräften, ja. Das ist auch wie bei Jedi Outcast nur noch ein bisschen krasser, wenn du dann immer, wenn du auf der dunklen Seite bist, hast du den Machtblitz. Das, am Anfang schockt das die Gegner nur. Ja. Beim zweiten Mal springt er schon auf einen anderen über und auf der höchsten Stufe steht ein Charakter inmitten von Gegnern, hebt seine Hand und Gewitter geht auf alles drumherum los. Und es gibt eine Szene im Spiel oder eine Szene, ein Gebiet, wo du einen Palast erstürmen musst. Da rennst du so eine Rampe hoch und musst einen königlichen Palast also so eine, ja, was kann man da sagen, so ein bisschen unabhängige Welt stürmen. Und du bist dann zu dem Zeitpunkt schon so mächtig und da kommen diese Standard 0815 Druiden und Palastwächter auf dich zu und versuchen dich aufzuhalten. Du stellst dich in die Mitte, lässt da diesen Machtregen auf alle nieder oder schubst sie einfach mit so einem Machtpush x verschiedene Gegner von dir weg. Also dieses Machtgefühl, das ist schon echt krass, da hast du recht. Das war viel mehr als im ersten Teil damals.
Doch. Was auch ein Highlight ist, da rollenspieltypisch hast du deine Main-Quest, deine Character-Quests, also auch deine Begleiter und auch ganz viele Nebenmissionen, die Welten einfach so schön lebendig gemacht haben, weil die alle ihre eigenen Geschichten erzählen. Ist ja auch alles toll vertont, weil klar, der eigene Held redet nicht, aber alle anderen schon. Und jetzt wie beim Battler beispielsweise, oder auch, fällt mir gerade was ein, ich glaube gerade nicht, aber ja, so viele Leute brauchen irgendwas. Du hast dann am Schluss dann irgendwelche coolen Belohnungen gegebenenfalls. Aber das ist einfach so ein schönes Erlebnis und du kannst da wirklich endlose Stunden drin verbringen. Was ich tatsächlich nie geschafft habe, weder bei Teil 1 noch bei Teil 2, obwohl ich es versucht habe, mir wirklich als Böse zu spielen, aber ich kriege das irgendwie nicht lange über mich. Irgendwann tun mir die Leute wieder leid.
Nee, ich habe das als richtiges Arschloch gespielt, aber so das erste Mal wieder als guter Jedi, immer einmal als guter. Und danach habe ich mir gedacht, und jetzt lasse ich mal die Sau raus. Keine Gnade für irgendwen. Ja, also kriegt man auch heute noch den Restored Content Mod, kann man überall runterladen. Das ist auch Pflicht, wenn man das Spiel spielt.
Gibt es den Mod auch für Xbox oder PlayStation oder ist die jetzt nur für den PC? Ich glaube nur für PC, oder?
Nur für den PC, soweit ich weiß. Also da müsst ihr leider von der Konsole weg. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, meine Lobpreisung beendet. Wollen wir zu deinem dritten Spiel?
Machen wir das doch gerne. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, welches nehme ich denn da? Auch bleiben wir so ein bisschen in der Schiene der, in Anführungsstrichen, Rollenspiele. Aber es geht ins Internet, es geht online. Mein nächstes Spiel ist nämlich Star Wars Galaxies and Empire Divided. Ein MMORPG, das erste im Star Wars Universum. Das erste von zweien tatsächlich. Wir haben aktuell ja noch immer The Old Republic laufen. Immer noch relativ gut laufen. Genau, aber angefangen hat damals alles mit Star Wars Galaxies 2003 erschienen. Bei uns im November. Ich selber habe es gekriegt, das, ich glaube, Februar 2004. Ja, interessanterweise hatten wir zu dem Zeitpunkt noch gar kein Internet. Ich wusste, es kommt aber irgendwann. Lasst es dann so im Sommer gewesen sein, als ich dann das Spielen habe anfangen können. Bis dahin hatte ich mehrfach durch die Anleitung gelesen, die war schön umfangreich, wurde schön viel erklärt, war Gott sei Dank auf Deutsch. Genau, und ich glaube, so im Sommer 2004 konnte ich dann reinspielen. Es ist ein Multiplayer-Online-Rollenspiel, kann man sagen, und es vor allen Dingen Rollenspiel. Es ist jetzt mit wenig zu vergleichen, was es damals gab, mit wenig zu vergleichen, was es heute noch gibt.
Ich hätte ganz kurz, wenn ich einwerfen darf, ich habe es nie gespielt, aber es kam mir von der Beschreibung immer so ein bisschen wie Ultima Online vor, wo du theoretisch auch einen Charakter hattest und keine Klassen, sondern eigentlich alles machen konntest.
Richtig, von Anfang stimmt es tatsächlich. Du hast einen Charakter erstellt, du hattest verschiedene Rassen, von Mensch über Twi'lek, Wookiee, Rodianer gab's, ich glaube Itorianer gab's auch. Und das war eigentlich so ziemlich alles, wofür du dich am Anfang entscheiden konntest. Es gab tatsächlich ja auch keine Klassen, ja, zumindest erstmalig, sondern ja, du hast dir im Endeffekt Berufe ausgesucht. Also das war eine riesige Sandbox im Endeffekt. Du hattest keine, sage ich mal, großen Hauptquests, dass du sagst, du musst jetzt irgendeiner riesigen Story folgen. Du hast keine großen Pfade gehabt, sondern dich hat man da einfach reingeschmissen auf irgendeinen Planeten und jetzt mach dein Ding so ungefähr. Ja, und schlag dich da irgendwie durch tatsächlich. Du hast alles, was du gemacht hast, hat sich durch das Tun automatisch verbessert. Also jetzt, wenn du jetzt beispielsweise mit dem Blaster geschossen hast, je mehr du das gemacht hast, desto besser wurdest du, wenn du dich geheilt hast oder wenn du was Sachen gebaut hast. Dadurch hast du das Ganze im Endeffekt trainiert, ohne dass du da jetzt auch groß irgendwelche Punkte verteilen musstest. Und da gab es wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also du konntest du konntest dich handwerklich betätigen, sei es jetzt durch Möbelbau beispielsweise. Du konntest Waffen und Rüstungen herstellen. Du konntest dich als Händler betätigen. Du konntest ja eine Art Arzt sein, also du quasi andere Spieler heilen oder auch buffen, was damals immer noch eine ganz große Sache war. Du konntest Künstler werden, also Musiker oder Tänzer. Du hast dich im Endeffekt dann mit anderen Spielern zusammengeschlossen. Man hat eigene, sagen wir mal, Siedlungen gegründet auf den verschiedenen Planeten. Du konntest eigentlich richtige Fabriken errichten, um Ressourcen abzubauen. War wirklich wahnsinnig umfangreich. Also du warst einfach, so war es auch gedacht tatsächlich, einfach nur ein Bewohner im Star Wars-Universum.
Das klingt wirklich wie Ultima Online. Das ist ja auch so, Ultima sagt ja wahrscheinlich was Fantasy-mäßig und da war es auch so, wenn du mit dem Schwert gekämpft hast, ist dein Schwertskill hochgegangen und alles drum und dran. Also wahrscheinlich so ungefähr ein ähnliches System. Jetzt muss ich kurz fragen, wie lange hast du das aktiv gespielt? Hast du so lange gespielt? Weil das Einzige, was ich hier Erinnerung habe, bis dann plötzlich dieser Shitstorm mit der Jedi-Klasse losging.
Ja genau, soweit habe ich es auf jeden Fall gespielt. Der kam dann zwei Jahre später um den Dreh. Also lass es mich vielleicht 3 oder 4 Jahre gespielt haben und dann wirklich erst wieder vor ein paar Jahren mal wieder reingeguckt. Genau, das war damals, als es losging, wirklich die Prämisse. Man überlässt so ziemlich alles den Spielern. Das hat auch ein spielerbasiertes Wirtschaftssystem gehabt, sodass eigentlich so ziemlich jeder Verbrauchsgegenstand von den Spielern hergestellt werden konnte und ein Stück weit auch musste. Es gab zwar auch NPC-Händler, die dann paar rudimentäre Sachen verkauft haben, aber für ein bisschen fortgeschrittenere Sachen musstest du wirklich an die Spieler gehen. Die haben dann dafür ja Erze, Chemikalien und so Zeugsel gebraucht, also quasi halt gefördert. Das hast du beispielsweise auch an andere Spieler verkaufen können. Also ja, wirklich ein Geben und Nehmen, wenn du so möchtest. Was hast du noch gehabt? Ja, wir haben uns regelmäßig für Jagdausflüge verabredet. Da bist du dann auf Swoop-Bikes, auf Speeder-Bikes über die Planeten gefahren und hast dann irgendwelche Viecher und Nester ausgeräuchert und hast dann da quasi Credits verdient. Wir hatten damals auch eine schöne kleine Siedlung, ich weiß gar nicht mehr auf welchem Planeten. Da hatten wir auch eine schöne deutsche Community. Wir haben uns dann damals über Teamspeak noch organisiert.
Naja, gut, auch Teamspeak.
Ja, hast du tatsächlich auch gebraucht, weil das Spiel war damals auch gar nicht lokalisiert bei uns in Deutschland. Das kam dann erst so ein bisschen in den späteren Jahren mit den Add-ons, dass dann zumindest ein paar Sachen übersetzt waren. Ich war zwar damals, als es rauskam, ich glaube auch schon 15 oder sowas und kam mit Englisch einigermaßen zurecht, aber so gewisse Sachen, wenn es dann so um die Fachbegriffe ging oder um die Missionsziele oder sowas, da war es dann manchmal ein bisschen schwieriger, aber da hatte man eigentlich immer Leute, die einem geholfen haben. Genau. Ja, was kann ich, was ich am Anfang groß gemacht habe, ob ich irgendwelche Professionen groß hatte, wahrscheinlich irgendwie jagdmäßig oder sowas. Ja, gut, was es auch in heutigen MMOs gibt oder auch damals schon Häuserbau und so weiter, dass du dich dann schön einrichten kannst und so weiter. Das waren schon schöne Sachen. Aber durch dieses System halt jetzt nicht ganz so für den Casual Gamer, möchte ich jetzt mal sagen. Weil du hast dich schon ein bisschen reinfuchsen müssen in die Mechaniken und du bist halt nicht wirklich an die Hand genommen worden und musstest dir halt dann deine Story im Endeffekt selber erzählen. Das gab halt da jetzt in dem Sinne nicht viel, was dir das Spiel dafür gegeben hat. Und wie du sagst, der Jedi-Shitstorm, es gab zu Beginn des Spiels, zumindest in der Theorie, schon die Möglichkeit, dass du ein Jedi wirst. Gespielt hat das Ganze ja zwischen Eine neue Hoffnung und Das Imperium schlägt zurück. Und gut, mittlerweile wissen wir, dass nach Disney jetzt gefühlt, keine Ahnung, wie viele hunderte Jedi die Order 66 überlebt haben.
Ja.
Damals war das noch nicht bekannt. Da hattest du eigentlich nur Luke gekannt und dementsprechend war das eigentlich auch eine schöne Prämisse, dass du dann einfach diese kleine Galaxis hattest. Wir hatten zu Beginn damals, es gibt 10 Planeten von Corellia, Talos, Naboo, Tatooine natürlich auch, der darf nirgendwo fehlen, Dantooine, Dathomir und so weiter. Da war ein schöner Mix. Und klar, dass du da einfach ganz normale Leute hast, die versuchen, sich da ihr täglich Brot zu verdienen, macht einfach mehr Sinn, als wenn du da um jede Ecke irgendwie eine Gruppe von 5 Jedi rumlaufen hast tatsächlich. Je älter das Spiel dann war, also ich sage mal wirklich älter im Sinne von Monaten, mehrten sich dann die Gerüchte, dass es doch wohl einen Weg gibt, wie du Jedi werden kannst. Damals wusste ich das jetzt noch nicht, ich habe das jetzt gerade noch ein bisschen gelesen, dass es im Endeffekt darum ging, dass du eigentlich jeden Beruf mal irgendwie meistern musst, dann musst du gewisse Missionen erfüllen, dass du dann am Ende irgendwie an einen Holocron kommst, was dir dann die Möglichkeit eben gibt, mit der Macht zu interagieren. Und die Jedi, die es dann irgendwann gab, die waren dann auch wahnsinnig mächtig. Und du warst aber im Endeffekt eigentlich eine permanente Zielscheibe, sowohl für die Imperialen als auch Kopfgeldjäger, also in Form von anderen Spielern. Aber das war schon noch irgendwie was Besonderes. Und genau, Sony Online Entertainment, die das damals rausgebracht haben, kam dann irgendwann auf die Idee, hey, wir müssen das irgendwie vercasualisieren. Wir müssen das, keine Ahnung, mehr Leuten zugänglicher machen. Und haben damit eigentlich so ziemlich jedem Hardcore-Fan, der das bis dahin gespielt hat, ziemlich vor den Kopf gestoßen. Es gab damals 2 verschiedene Updates. Einmal das Combat Upgrade. Da haben sie eigentlich das Kampfsystem, sagen wir mal, einfach vereinfacht. Das war jetzt auch nicht unbedingt arg komplex damals, wie ich es noch in Erinnerung habe. Du hattest halt deine Waffe und entweder Nahkampf oder Fernkampf. Du hattest ein bisschen ähnlich wie jetzt in Kota beispielsweise eben diese Buttons, wo du draufdrücken kannst, wo du verschiedene Attacken ausführen kannst oder irgendwelche Gegenstände benutzt. Und du hast dann in einem gewissen Zeitabstand immer eine Attacke ausgeführt. Das hing auch immer so ein bisschen von der Waffe ab, die du gerade hattest, was die für Werte hatte. Und das System wollten sie vereinfachen, damit es ein bisschen direkter war. Allein das war schon so eine Entscheidung, aber mit der ich auf jeden Fall noch eher leben konnte als dann die zweite. Das war dann das, muss ich mich richtig sagen, New Game Enhancement. Das kam dann ein paar Monate nach dem Combat Upgrade und das hat eigentlich alles über den Haufen geworfen, wofür das Spiel im Endeffekt vorher stand. Also man hat den Sandkasten einmal komplett ausgeleert und mit bisschen schlechterem, gröberen und weniger Sand wieder aufgefüllt, wenn du so möchtest. Also wo es vorher, sag mal, über den Daumen gepeilt 30 verschiedene Professionen gab, haben sie das damals dann auf 9 wirklich Klassen runtergebrochen, dass du wirklich bei der Charakterauswahl entscheidest, was du möchtest oder was du werden willst. Du hast dann zwar immer noch die Möglichkeiten gehabt, so wie jetzt, ja, sag mal, Waffen- und Rüstungsschmiede oder sowas zu werden, aber eben auch, ja, Soldat, Künstler war, glaube ich, immer noch dabei und auf einmal gab es den Jedi. Und wo du dir das vorher wirklich durch Aufopferung verdienen musstest. Ich hab den Weg dann irgendwann auch beschritten und war sogar relativ weit bis zu dem Zeitpunkt. Klar, Internet gab es ja dann dementsprechend schon eine Weile. Und dementsprechend haben sich dann auch diese Wege rumgesprochen, wodurch du dann auch diese Möglichkeit kriegst, eben den Jedi zu spielen. Und ich meine, ich bin damals relativ weit gewesen. Und dann haben sie das eben komplett über den Haufen geschmissen, sodass du dann von Anfang an direkt Jedi werden konntest. Das, ja, war eine ziemliche Ungewöhnung. Das Spiel hat dann damals auch viele Abonnenten verloren tatsächlich. Es war im Endeffekt nochmal ein ziemlicher Neustart. Es hat mitunter zwar auch Spaß gemacht, aber es hat sich halt total anders gespielt. Und es war dann einfach nicht mehr dieses Spielgefühl, dass du ein Teil dieser, sag mal, einfachen Galaxis bist, wenn du dann überall lichtschwingende Leute um dich hast rumlaufen sehen.
Ja.
Ja, es gab dann Skilltrees, die sie dann mit eingeführt haben, dass du dir dann durch die Erfahrungspunkte diverse Attribute verbessern konntest oder sowas. Das macht ja prinzipiell noch Sinn bei solchen Sachen, aber ja, Das Schlimme war damals, dass sie es überhaupt eigentlich gemacht haben. Genau. Ja,
das habe ich damals auch mitbekommen, dass da so ein echt riesiger Shitstorm losging. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen, weil das klingt wirklich nach dieser Vercasualisierung. Mhm. Und ja, also im Endeffekt hat es dem Spiel ja auch das Genick gebrochen.
Ja, es lief tatsächlich zwar schon noch eine Weile, bis 2011 haben sie die Server, also die offiziellen Server abgeschaltet, weil es dann Richtung Old Republic gehen sollte. Aber ich glaube, das lief dann einfach nur noch so ein bisschen einfach unterm Radar. Also wirklich nur noch ganz Hardcore-Fans, die das dann gespielt haben. Aber da ist dann auch nicht mehr viel passiert. Tatsächlich, es gab auch Add-ons dazu. Ich glaube, insgesamt 3. Das erste, das war eigentlich für mich noch das Beste. Das kam dann ein Jahr nach Release. Das war Jump to Lightspeed und hat im Endeffekt den Weltraum über den Planeten hinzugefügt. Und das waren wirklich riesige, freie Gebiete. Und du hattest einfach, gelinde gesagt, die Möglichkeit, dich frei mit einem Raumschiff zu bewegen. Und das war ein mega geiles Gefühl.
Kann mir vorstellen, ja.
Du hattest die Möglichkeit, dann da auch eine Profession zu wählen. Du konntest ein neutraler Pilot werden, du konntest Rebellenpilot werden und du konntest imperialer Pilot werden. Je nachdem, wie du dich entschieden hast, konntest oder beziehungsweise hattest du dann eine Auswahl aus den jeweiligen Schiffstypen. Klar, Rebellion hattest du dann eine Z95, du hattest den X-Wing, den A-Wing, den Y-Wing. Am Schluss, glaube ich, dass wenn du das gemastert hast, hattest du, glaube ich, noch mal einen X-Wing Advanced oder wie auch immer der hieß, der hatte nochmal ein bisschen anderes Design, war aber auch sehr cool. Dann bei den Neutralen, da konntest du dann eine Firespray fliegen, du konntest ja quasi Millennium Falcon fliegen, also YT-1300, und die Imperialen hatten ihre ganzen TIE-Varianten. Was es dann auch gab, sind etwas größere Schiffe gewesen, wie zum Beispiel die Zoro Sub-Luxus-Yacht. Das waren dann Schiffe, in denen du dich dann bewegen konntest. Du konntest dann von deinem Sitz im Cockpit aufstehen und dann ja durch die Schiffe laufen. Die waren frei begehbar, die hatten verschiedene Räume. Die konntest du sogar auch gestalten, im Sinne von, da hast du dann Möbel platziert. Also war eine echt coole Sache.
quasi Star Citizen, bevor Star Citizen...
So ein bisschen schon, ja.
...überhaupt eine Idee war.
So ein bisschen schon. Du hattest dann auch Missionen, die du machen konntest, Geleitmissionen oder einfach Gegner zerstören. Musstest du zum Teil auch, weil je nachdem, für welche Seite du eben gekämpft hast, musstest du dann für die Missionen absolvieren, dass du im Rang weiter steigst, dass du besser wirst, dass du Erfahrungspunkte kriegst und dann eben dementsprechend irgendwann auch mal bessere Raumschiffe fliegen kannst. Die musstest du tatsächlich aber dann auch selber herstellen. Das heißt, du brauchtest eine Blaupause und du brauchtest die Materialien dafür. Das war gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Die Blaupausen gab es dann eigentlich immer bei einem NPC im Raumhafen. Und die entsprechenden Materialien hattest du eigentlich dann meistens fertig schon vom Bazar, wo es dann andere Spieler angeboten haben für einen gewissen Creditbetrag. Was du aber auch machen konntest, waren Komponenten einbauen. Du hattest eine gewisse, wie sagt man da, eine begrenzte Energieanzeige, sage ich jetzt mal, wenn du dein Schiff aufgebaut oder wenn du dein Schiff gebaut hast. Also du hattest eine gewisse Energie zur Verfügung und damit musstest du alles betreiben, was du gerade im Schiff hattest. Da mussten die Schilde mit drin sein, da mussten die Waffen mit drin sein, da musste der Antrieb mit drin sein, etc. pp. Und ja, wenn du das überschritten hast, dann hat es nicht funktioniert, dann konntest du es nicht zusammenklüppeln. Dementsprechend musstest du da ein bisschen haushalten. Das war dann auch gar nicht so einfach, wenn du sagst, du bist jetzt im Level aufgestiegen und du kannst jetzt beispielsweise ja stärkere Waffen verbauen, musstest du aber trotzdem gucken, dass du die auch unterbringst. Ja, das war tatsächlich auch gar nicht so casual. Klar, es kam ja noch vor dem Upgrade. Das war schon ein bisschen Management erforderlich. Auch beispielsweise, wenn du in Raumkämpfe verwickelt warst, hat sich natürlich erstmal deine Schildanzeige geleert und später, wenn das Schild weg war, je nachdem hattest du auch verschiedene Trefferzonen an deinem Raumschiff. Du konntest den Antrieb ins Visier nehmen, du konntest die Waffen ins Visier nehmen und dementsprechend sind dann auch die einzeln ausgefallen, sodass du dann gucken konntest, dass du dann einen Gegner vor dir hast, der sich nicht mehr wehren kann beispielsweise oder der nicht mehr fliegen kann, weil er keinen Antrieb oder keinen Hyperantrieb mehr hat. Das war schon ganz toll gemacht. Du konntest dann auch zwischen den Planeten hin und her fliegen, einfach durch den Hyperraum. Das war eine kleine, aber wahnsinnig hübsche Ladesequenz, so dieser klassische Hyperraum-Screen. Die Sterne, die sich dann zu Linien verziehen und diesen bläulichen Tunnel, den du dann hast, bis du dann im anderen System bist. Jeder Planet hatte dann seine Raumstationen, die du anfliegen konntest. Wenn du auch landen wolltest, dann musstest du dann Kontakt aufnehmen und dann eben um Landefreigabe bitten. Das war wirklich sehr schön gemacht damals tatsächlich. Genau, das erste Add-on.
Klingt geil. Ich würde jetzt fast, also ich weiß, das Spiel ist ziemlich weitläufig, aber auch mit Blick auf die Zeit.
Oh ja, stimmt. Dann lass mich nur ganz kurz die zwei anderen Add-ons noch anbringen. Das zweite war Rage of the Wookiees. Das hat dann Kashyyyk mit reingebracht. War damals zum Kinostart von Episode 3. Gab dann damit einige storybasierte Quests. Und den Abschluss hat dann Trials of Obi-Wan gebildet, bei dem du auf Mustafar gelandet bist und dann durch den Machtgeist von Obi-Wan auch noch ein paar Quests bekommen hast. Genau, das war tatsächlich das letzte. Ende 2005 kam das raus. 2011 wurden die Server dann abgeschaltet. Aber auch da, Gott sei Dank, wieder von fleißigen Fans im Leben erhalten in privaten Servern, die das Spiel nicht aufgegeben haben, zum Teil noch weiterentwickelt, zum Teil auch ein bisschen rückentwickelt, auch was diese Upgrade-Updates angeht. Da fällt mir zum Beispiel Star Wars Galaxies Legends ein oder Resurgence, glaube ich, wie es heißt, die sogar geschafft haben, noch eine zusätzliche Location mit einzubauen, nämlich Cloud City, die du komplett frei begehen kannst. Also das Spiel ist tatsächlich nicht tot. Du brauchst auch da nur wieder die Spiel-CDs. Ich weiß nicht, ob es das auch online zu ziehen gibt, die Daten zum Kaufen wahrscheinlich jetzt nicht, sondern das müsste man sich irgendwo besorgen. Ansonsten kann man sich dann da eben einen Client runterladen und kann das Spiel kostenlos wieder spielen. Wirklich eine coole Sache. Ja, jetzt bin ich aber da.
Okay, dann kommen wir jetzt mal zu quasi meiner Wildcard. Beziehungsweise wir lassen meine Wildcard mal raus, auch mit dem Blick auf die fortgeschrittene Stunde. Und zwar kommen wir zu meinem dritten Teil, Jedi Fallen Order. Das Spiel, das quasi das Souls-like in Star Wars gebracht hat. Wenn auch eher Souls-like light, könnte man sagen, glaube ich. Würdest du mir zustimmen?
Ja, oder? Auf jeden Fall. Und Gott sei Dank. Light.
Ja, Gott sei Dank. Also was mich damals so unglaublich begeistert hat an dem Spiel, ist ganz einfach gesagt, du konntest dieses Souls-like-Gefühl, dass jeder Kampf so eine kleine Herausforderung ist, ins Star Wars-Universum rüberbringen, aber gleichzeitig, was es auch von Jedi Outcast und Co. unterschieden hat, war die Tatsache, dass du selbst für solche banalen Dinge wie einen Blasterschuss abzuwehren im richtigen Zeitpunkt auf die Taste drücken musstest. Und das hat so ein richtig geiles Kampfgefühl gegeben. Und ich habe das geliebt. Ich habe das so unglaublich geliebt. Und der erste Teil hat mir deswegen auch besser als der zweite gefallen, weil zum einen, er war ein bisschen geerdeter. Du hast dann mehr das Gefühl gehabt von, du bist hier der gestrandete Überlebende, der einfach durchkommen muss. Und der zweite Teil hat es dann aber wieder ein bisschen so over the top gemacht. Da musste immer noch eins obendrauf und eine Bedrohung aus der alten Zeit. Mhm. Und dann haben sie Vader wieder ausgepackt. Der typische Boogeyman des Star Wars-Universums, den sie meiner Meinung nach auch echt weglassen können in Zukunft. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten, was den dritten Teil angeht. Ich freue mich da mega drauf und bin auch gespannt, was sie da so an Neuigkeiten und alles reinbringen. Aber ich weiß nicht so richtig, ob das nicht im Endeffekt dann wieder irgendwie so seine Probleme nach sich bringen könnte oder jetzt man nochmal eins mehr obendrauf legen muss, als es schon beim zweiten Teil der Fall war.
Ja, das stimmt. Wir hatten das ja auch schon bei unserem letzten Star Wars Podcast ein bisschen angeschnitten, eben unsere Überlegungen. Und ich finde, es müsste noch nicht mal mit einem großen Knall oder irgendwas enden. Es dürfte auch mal ganz gerne leise enden. Also es muss nicht sonst irgendwelche Auswirkungen auf die Galaxis oder sowas haben, sondern dass sich Cal einfach für irgendeine Sache entscheidet, wenn es dann überlebt. Aber ja, würde ich schon wieder fast von ausgehen. Aber dass dann einfach irgendwas Einfaches am Ende dasteht, ohne dass er jetzt, wie du sagst, noch irgendwelche Oberbösewichte konfrontieren muss. Ein Vader, der sowieso alles überleben muss, um im Kanon zu bleiben. Oder so, oder dass man dann wieder sonst irgendwelche Leute einführt. Das muss im Endeffekt gar nicht sein, um ein befriedigendes Ende zu haben, sondern wäre einfach schön, wenn es reinpasst. Und es muss gar nicht so viel Brimborium sein, ehrlich gesagt.
Nee, und da bin ich jetzt noch vorsichtig optimistisch, dass sie da vielleicht noch die Kurve kriegen können. Na, gucken wir mal an. Aber solange sie die geilen Lichtschwertkämpfe drin lassen und dieses wuchtige Kampfgefühl, bin ich eigentlich schon zufrieden.
Auf jeden Fall. Sie haben es ja so ein bisschen auch schon am Ende des ersten Teils gemacht, finde ich. Es ist ja doch noch, also ohne dass ich es jetzt spoilern möchte, aber du erinnerst dich mit Sicherheit noch dran. Man hat ja auf eine gewisse Sache zugearbeitet und am Ende hat sich aber dann Cal anders entschieden, als man es eigentlich erwartet hätte. Und das fand ich eigentlich eine sehr erfrischende Lösung, das so zu machen.
Ja, fand ich auch. Und deswegen hoffe ich, dass sie sich das so ein bisschen beibehalten. Ja.
Ansonsten vom Gameplay her tatsächlich stimme ich da definitiv zu. Also das dürfen sie gerne beibehalten, weil speziell dieses Kampfsystem hat einfach eine enorme Wucht. Und das macht wirklich Spaß, das zu spielen. Du fühlst dich auch speziell jetzt in Fallen Order einfach auch nicht so übermächtig, wenn ich jetzt an ein Force Unleashed oder sowas denke, wo du overpowered as hell bist, musst du hier wirklich gucken, dass du es heil durch die Level schaffst und das ist einfach aber auch mehr eine schöne Abwechslung und eine tolle Herausforderung.
Ja, ich muss sagen, das war es auch schon von meiner Seite aus, weil wir haben auch im letzten Cast über die Fallen Spiele oder über die Jedi-Spiele geredet. Dementsprechend hätte ich das jetzt so als kleinen, so das die letzte Ehrung noch genommen.
Genau.
Und würde auch mit Blick auf die Zeit sagen, weil wir nehmen das jetzt hier tatsächlich schon 10:30 haben wir es jetzt hier abends.
Bei uns auch, ja.
Und würde sagen, dann machen wir doch die Schleife drum.
Genau, packen es ein.
Und hatten jetzt ein paar echt schöne Spiele. Ja. Ich denke auch welche, die die Leute jetzt so nicht so richtig auf dem Schirm hatten, wenn man Star Wars hört. Deswegen hoffe ich, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Danke, Christian.
Mir auch. Danke, Flo.
Hat mich jetzt auch dazu gebracht, vielleicht Star Wars Galaxy irgendwann nochmal einen kleinen Blick zuzuwerfen. Mal gucken.
Ja, mir geht's.
Aber eigentlich habe ich...
Ja, eigentlich?
Also eigentlich habe ich aber nicht die Zeit für sowas für ein MMO, vor allem nicht. Also von daher, mal gucken.
Das ist schwierig, ja. Aber das Gleiche habe ich jetzt gerade mit Rebellion. Mal gucken, vielleicht werfe ich da auch mal einen Blick drauf. Genau, ansonsten haben wir ja im August das nächste Star Wars-Spiel schon eigentlich fast vor der Tür stehen. Vielleicht schaffen wir es da auch wieder zusammen.
Oh ja, Zero Company auf jeden Fall. Da können wir uns gerne wieder treffen und drüber reden. Na gut, dann danke auch an euch, dass ihr bis hier zugehört habt. Wie immer, die Einladung kommt auch auf unseren Discord. Quatscht mit uns, sagt was euer Lieblings-Star Wars-Spiel ist. Christian ist auch zugegen. Genau. Und ansonsten wünschen wir euch allen noch einen schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, Weg zur Arbeit etc. pp. Oh, Christian, es war mir ein Fest. Vielen Dank.
Gleichfalls, Dankeschön. Und bis bald.
Und bis bald.
Ciao. Tschüss.